Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Carsten Meyer. Viel Spaß!
Ich würde sagen, New Work hat irgendwann das Problem gehabt, zu Mainstream geworden zu sein und dementsprechend zu sehr sich halt an Extremen festzuhalten. Also ich habe für mich so festgestellt, es gibt so diese beiden Extreme. Es gab die Menschen, zu denen haben wir auch nie gehört, die so ein bisschen New Work mit Revolution verknüpft haben. Es geht um die radikalste Veränderung von allem, was wir über Arbeit wissen. Also Führungskräfte gehören abgeschafft. Arbeit muss immer selbstbestimmt sein. Ich als Individuum entscheide immer, wie und wann ich arbeite. Und das war natürlich nicht massentauglich, aber es gab eben so einen Moment, wo man das Gefühl hatte, ach, New Work ist jetzt die Zukunft und alle müssen sich jetzt in diese Progressivität reinbewegen. Und ich glaube, das hat langfristig, das konnte sich nicht halten. Das war irgendwann klar, dass das nicht klappen kann. Und dann auf der anderen Seite, glaube ich, gab es immer mehr und mehr dann auch große Beratungen oder Architekturhäuser oder wen auch sonst so als Dienstleister unterwegs ist oder aber auch einfach Menschen in Organisationen, die eher in diese Richtung gegangen sind. Wir nennen jetzt einfach alles New Work und dann klingt es cool, ja? Also den Obstkorb nennen wir New Work, das Sitzkissen oder den schicken Meetingraum, den wir jetzt umgebaut haben, den nennen wir auch New Work. Und ja, am Ende irgendwie das coole Plakat, wo irgendwie unser Purpose draufsteht, den aber sonst keiner liest, das nennen wir irgendwie auch noch New Work. Und dann ist natürlich die Diskrepanz so hoch, dass du eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkst. Also Grundidee des Buches ist, dass du dein flexibles Arbeiten und Leben wie an einem Mischpult selber einstellen kannst, indem du anhand von vier Dimensionen für dich selber schaust, okay, was ist mir eigentlich wichtig, und dieses Buch begleitet dich dadurch für dich selbst und dann hilft es dir aber auch, wie du das mit deinem Team oder auch, und das finde ich total spannend, mit deiner Familie machen kannst,
weil
ein Lebensremix hängt ja in beiden Richtungen.
Mein Problem ist ja, die Kinder drehen an den Reglern meines Mischpults.
Bei mir auch.
Und damit moin und herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich moderiere das hier seit 2018. Hier geht's um die inspirierenden Geschichten von Menschen, die was ausprobieren, die lieben, was sie tun und die erklären, wie sie dahin gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass heute Carsten Meyer wieder da ist. Carsten hat die New Work Beratung Intrapreneur irgendwann mal gegründet. Er war schon mal hier im Podcast und jetzt ist er zurück, denn er hat ein neues Buch geschrieben, gemeinsam mit seinen Co-Foundern. Und darin schauen sie unter anderem auch auf die Studie zurück, die sie gemacht haben zum Thema 4-Tage-Woche. Wir haben darüber gesprochen, wie sich die Company entwickelt hat. Wie viel ist eigentlich noch New Work an der Company? Wie steht es um New Work? Ist New Work dead, also tot, so wie das T3N-Magazin gerade getitelt hat? Was ist zwischen Hype, Mainstream und Experimenten wirklich noch an Relevanz zu finden? Die Bestandsaufnahme heute im Podcast zum neuen Buch Work-Life-Remix, Carsten Meyer von Intrapreneur. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir da reinspringen, bitte ich euch um eine Kleinigkeit. Supportet diesen Podcast bitte und abonniert ihn. Das ist wirklich schnell gemacht. Ihr geht nur einmal in eure Podcast-App und klickt auf Abonnieren und schon verpasst ihr keine Folgen mehr. Jede Woche freitags gibt's eine neue Episode, dazu manchmal sogar noch dienstags, so wie in der letzten Zeit. Dafür danke ich euch, ich gebe Gas und spreche mit den interessantesten Menschen und freue mich natürlich auch über Empfehlungen eurerseits und Feedback, schreibt mir also gern. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch als Werbepartner und Sponsor hier an Bord kommen und diesen Podcast präsentieren. In der Vergangenheit gab es schon einige interessante Companies, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also da können wir wirklich was auf die Beine stellen. Auch Live-Podcasts sind möglich und ich berate auch zum Thema Podcasting, Kommunikation und vor allen Dingen Storytelling. Dazu gibt es auch einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Alle 14 Tage flattert der dann in eure Inbox. Ihr findet alles in den Shownotes. Und jetzt springen wir rein in Folge 383, heute am Freitag, den 27. Februar 2026. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Carsten wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Schöne Grüße nach Rostock aus Berlin. Ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein.
Es wird auch mal langsam Zeit, Carsten. Wo warst du die ganze Zeit?
Ich war hier. Ich glaube, das letzte Mal, als wir Podcast zusammen gemacht haben, war ich gerade in Portugal.
Ja.
Und wir haben unser großes Workation-Experiment gemacht. Und das klingt ja schon, das war, glaube ich, 2022. Das klingt ja wie aus einer ganz anderen Welt. Die hat ja mit der heutigen Welt nicht mehr so viel zu tun, mit allen, ja, allen Höhen und Tiefen, die damit zusammenhängen. Und glücklicherweise hatten wir letztes Jahr die Möglichkeit, darüber ein Buch zu schreiben. Können wir gleich sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das war mal schön, weil man da ja, wenn man ein Buch schreibt, ganz anders denken muss, als wenn man sonst so arbeitet, nämlich viel ruhiger und viel sehr für sich. Und da habe ich das echt nochmal so gemerkt, so boah, das waren echt ganz schön schnelle und ganz schön aufregende Auf- und Ab-Jahre. Ich habe ja auch noch irgendwie zwei Kinder bekommen, 2018 und 2021 und so, aber das, also das rennt dann wirklich so, wenn man so sagt, Rush Hour des Lebens, ne? Was man ja manchmal so sagt über diese Zeit, so zwischen 30 und 40, so, das habe ich schon sehr wahrgenommen, die letzten Jahre. Aber ja, ich war hier.
Also, das ist doch super, da gibt's viel, über das wir reden können. Übrigens zum Thema Workation, also Arbeit und Urlaub oder Erholung verbinden. Das ist eigentlich genau das Motto von Mecklenburg-Vorpommern hier oben. Wir haben die Mecklenburgische Seenplatte, das ist wie Schweden, wir haben die Ostseeküste. Stimmt. Da gibt es mittlerweile auch gute Spaces mit Blick aufs Wasser, so wie Project Bay auf der Insel Rügen. Also,
naja. Ihr seid das Bundesland für die Lifestyle-Teilzeit, oder? Könnte man sagen, um jetzt Friedrich Merz zu zitieren oder die CDU zu zitieren.
Ja, auf die Politik kommen wir heute bestimmt auch noch zu sprechen. Für die, die dich nicht kennen, stell dich doch mal vor. Du hast das letztes Mal schon meiner mittleren Tochter erklärt. Das ist ja hier so die Signature-Frage. Das brauchst du jetzt aber nicht wiederholen. Deswegen, wie stellst du dich Anfang 26 vor? Wer bist du?
Das war auch viel härter, deswegen gut. Da kann ich jetzt beruhigt antworten. Genau, ich heiße Carsten, ich bin 37 Jahre alt, wohne in Berlin, habe zwei Kinder, habe ich gerade schon gesagt, und habe vor mittlerweile 13 Jahren das Unternehmen Intrapreneur gegründet. Eine Beratungsboutique, man hätte wahrscheinlich noch vor ein, zwei Jahren gesagt, die New Work Beratung, vielleicht sagt man es jetzt auch noch, können wir heute diskutieren. Wir beschäftigen uns im Endeffekt ja mit Beratungsprojekten, wie man innovative HR-Arbeit und innovative Arbeitsarbeit macht. Und in dem Zusammenhang haben wir selber viel Prototypen immer gebaut und selber für uns im Unternehmen rausprobiert, was man so macht. Zum Beispiel eben diese Workation, als wir schon mal gemeinsam gesprochen haben, aber auch haben viel experimentiert mit der Vier-Tage-Woche und durften die große Pilotstudie zu dem Thema durchführen 2024, zu der jetzt die ersten Langfristergebnisse veröffentlicht werden. Ja, und sind, glaube ich, dementsprechend so Teil dieser New Work Debatte und wie sie sich verändert, haben darüber jetzt dann, wie gesagt, auch mal etwas aufgeschrieben, was, glaube ich, ein hilfreicher Punkt war, und haben letztes Jahr auch nochmal neu gegründet. Dementsprechend bin ich jetzt nicht mehr nur noch Geschäftsführer und Gründer von Intrapreneur, sondern auch Geschäftsführer und Gründer von PACED. Das steht für People and Culture Education, weil wir merken, das, was wir jetzt 12 Jahre lang gemacht haben, das wollen wir vielleicht gar nicht mehr so lange für immer alleine machen, sondern das können mittlerweile ganz viele tolle Personalverantwortliche auch selber, wenn sie die richtigen Skills haben, und im Kontext von KI ist das natürlich nochmal extra wichtig, eben jetzt die richtigen Skills zu lernen, damit man die Rollen ja zukunftssicher machen kann. Wir hängen ja noch sehr in, sag ich mal, Abbauszenarien gerade, ne? Wenn wir so in den Markt gucken und auch neue Jobs finden, ist nicht leicht, und da wollen wir gerne einen Beitrag zu leisten mit unserem neuen Unternehmen, und genau deswegen ist hier, wie ich schon gerade gesagt habe, immer richtig viel los.
Was ist so eine Sache, die niemand über dich weiß?
Es weiß oder wenige wissen über mich, dass ich sehr privilegiert aufgewachsen bin und deswegen nicht so gut über Probleme sprechen kann. Nicht in einem Schloss, aber zumindest so, wie man sich so westdeutsche Aufwachsgeschichten so vorstellt, mit irgendwie Eltern sind noch verheiratet und Papa war Manager und ne, irgendwie so dieses so, alles war immer gut. Deswegen mein einziger, sag ich mal so, Fuck-up, so richtiger Fuck-up, den ich erlebt habe in meinem Leben, ist, dass ich 3-mal durch die Führerscheinprüfung gefallen bin, und das war auf dem Dorf mit 16, schon ein ziemliches Thema. Und wenn man dann so Runden spielt, macht man ja manchmal so in so Check-ins so zwei Wahrheiten, eine Lüge, dann ist das meistens die Lüge, die ich erzähle oder die ich versuche zu rekrutieren mit, und dann weiß das meistens keiner.
Genau, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, ging es um eure Workation-Geschichte. Es gibt auch ein Video dazu, das müsste ja noch bei YouTube zu finden sein. Das, ja. Und ihr wart sehr umtriebig, es war sehr viel zu lesen. Ihr wurdet doch ausgezeichnet mit einem New Work Award, erinnere ich mich. Und dann irgendwann war weniger zu lesen, und dann nochmal etwas viel später kamst du dann mit einem LinkedIn-Post in die Ecke, Jetzt war irgendwie mal ein Jahr Pause, da bin ich wieder. Uns interessiert natürlich, was ist denn in diesem Jahr passiert? Vermutlich viel Familie, aber sonst noch was?
Ja, ich würde eher sagen, die ökonomischen Realitäten haben dann irgendwann auch mal Berlin oder, sag ich mal, unseren Aufschwung erreicht, könnte man sagen. Also ich habe 2020 in der Arbeit mit Intrapreneur das Shift Collective gegründet, ja. Da haben wir, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen. Also so die anderen New Work Dienstleister da draußen, Dark Horse, The Dive etc., Sven Franke und so zusammengebracht, um so ein bisschen mehr Netzwerk zu sein und auch ein bisschen intensiver, größere Projekte umzusetzen.
Gibt's das noch, Carsten?
Genau, das gibt's noch und wir sind auch immer regelmäßig im Austausch, aktuell weniger auf so einer Projektebene, also haben ein, zwei längere Projekte, die wir gemeinsam machen, aber sonst ist das auch eher einfach ein guter Austausch, um rauszufinden, wo stecken wir so als Branche, sag ich mal. Und in dem Zusammenhang habe ich schon früh gemerkt, okay, es gibt jetzt auch viele, denen geht es gerade nicht gut. Ne? Irgendwie der Wirtschaftsabschwung, der ist spürbar. Es wird weniger investiert von Unternehmen und vielleicht sind eben viele der Themen, die wir auch erarbeitet haben, irgendwann in so eine Wohlfühlecke gerückt worden oder auch bewusst gerückt, wer weiß, ne? Und haben es deswegen schwerer gemacht. Aber wir haben das nicht direkt gespürt. Ich glaube, wir waren da einfach irgendwie ja ganz gut aufgestellt. Wir haben unser Team enorm vergrößert. Wir waren 2023, 2024, 12 Mitarbeitende im Team, dementsprechend voll in Führungsverantwortung, ne? Irgendwie 10 Beraterinnen geführt und so weiter. Also hatte einfach da viel, viel zu tun und es war eine spannende Zeit und wirklich tolle Arbeit, so auch mit so einem großen Team zu arbeiten. Aber irgendwann kam eben diese ökonomische Realität auch bei uns an und ich habe, glaube ich, so diesen klassischen Fehler gemacht, den man immer in solchen Unternehmerrollen macht. Ich habe gedacht, naja, wenn ich jetzt mich erstmal hinsetze und vernünftig Vertrieb mache, was ich ja noch nie gemacht habe, dann läuft das natürlich. Also so die typische Überschätzung, dass quasi der Markt kann machen, was der Markt machen kann, so ich stehe da drüber. Und habe dann gedacht, so da arbeite ich mich jetzt einfach so durch. Das wird schon werden.
Und das hast du vorher nie so intensiv machen müssen, nee. Höre ich raus.
Nee, das war einfach nie notwendig, sondern ich meine, klar, zum Start natürlich von der Entrepreneur-Gründung, da waren wir noch Studierende, das war dann eher so Lucky Punches und dann ging es halt irgendwie los, aber danach kamen eben die Themen, die du gerade gesagt hast, irgendwelche Auszeichnungen, Weiterempfehlungen, Öffentlichkeit, wir sind halt mit dem Thema New Work groß geworden, würde ich sagen.
Und habt ja auch namhafte Kunden gewinnen können und dadurch schöne Referenzen sammeln können.
Absolut, deswegen, das war auch alles super, aber genau, das hat sich halt irgendwann gezeigt und das ist zu einem, wir haben da ein bisschen Glück gehabt, weil wir Teile im Team hatten, die gesagt haben, hey, ich war jetzt 3 Jahre hier, ich habe Lust auf was Neues. Das heißt, da gab es dann eine natürliche Fluktuation, aber es ist schon an den Punkt gekommen, wo wir dann auch uns ehrlich in die Augen gucken mussten und sagen mussten, okay, wir haben nicht die Nachfrage zu den Kosten und in dem Fall auch zu den personellen Kosten, die wir uns aufgebaut haben und mussten uns dann auch schmerzhaft von 2 bzw. 3 Personen trennen. Und das ist, glaube ich, für jemanden wie mich, der auch ja viel auf Verbindung hält, so ein ganz schön schwieriges Thema gewesen. Also da hatte ich ganz schön mit zu knabbern. Ich würde sagen, rückwirkend haben wir das ganz gut hinbekommen. Die haben alle tolle neue Rollen. Wir sind weiterhin in Kontakt. Deswegen war das, also das war für mich auf jeden Fall irgendwie ein wichtiges Thema. Trotzdem war das auf jeden Fall, ist das einfach eine Herausforderung als Unternehmer. Wenn du nie durch so eine Phase gegangen bist, wenn es bei dir immer nur so ging und dann irgendwann dieser Moment kommt, wir haben uns da Coaching gesucht, uns da auch sehr reflektierend mit auseinandergesetzt. Und für mich, glaube ich, das Herausforderndste an der Zeit, warum ich dann auch, glaube ich, so lange mal so eine öffentliche Pause brauchte, ist eben dieses, du bist parallel in dieser 4-Tage-Wochen-Studie mit Medienauftritten beschäftigt und bist irgendwie in der Tagesschau und in irgendwelchen Talkshows und am Nachmittag sitzt du wieder in deinem Meeting und musst quasi Entscheidungen treffen, wen du jetzt irgendwie wie lange noch irgendwie anstellen kannst und welche Kunden du irgendwie wie noch irgendwie ansprechen musst und was du eigentlich mit deinen Kosten machst außerhalb des Personals. Und diese Mischung, die war, glaube ich, einfach relativ hart für den Kopf.
Zumal die Studie ja auch nicht direkt die Kassen füllt.
Nee, na gar nicht, ne? Die gibt dir Aufmerksamkeit. Also ich glaube, das Thema gibt einem Aufmerksamkeit und das ist ja auch spannend und ich glaube auch, dass da viel drinsteckt und ich bin immer der Typ gewesen, der jetzt nicht an Finanzen, also Motivation aus Finanzen zieht, sondern eher an Wirkung und ich hatte schon das Gefühl und habe das auch weiterhin, dass wir mit dem Thema wirklich ja auch einen Diskurs beeinflussen, nicht, man kann ja wirklich sagen, so die Antrittsrede vom Bundeskanzler Merz hatte das Thema 4-Tage-Woche drin, das hätte es sicherlich nicht gehabt, hätten wir nicht diese intensive Arbeit auch reingesteckt, also da bin ich total dankbar für, aber es macht, glaube ich, einfach viel mit einem selber und gleichzeitig war das eine totale total positive Reinigung für mich sozusagen, wie wir da jetzt rausgekommen sind aus der Phase.
Das Problem, so nennen wir es vielleicht mal, dass viele Beratungen, die sich mit neuen Arbeitswelten beschäftigt haben, in den letzten 2-3 Jahren hatten. Meinst du, das hängt auch damit zusammen, dass Auftraggebende wiederum das Gefühl hatten, hier geht's viel ums Wie und weniger um das Was und um die Performance und den Output, weil am Ende soll es ja schon auch darauf einzahlen. Es ist ja vielleicht auch so ein Problem, das New Work insgesamt hatte. Es wird viel darüber gesprochen, geht's uns gut, fühlen wir uns wohl und probieren wir was aus, was sicherlich dazugehört. Aber natürlich muss es ja weitergehen hin zu, wie werden wir insgesamt auch erfolgreich, und zwar am Markt.
Absolut. Ich würde sagen, New Work hat irgendwann das Problem gehabt, vielleicht aber auch einfach zu Mainstream geworden zu sein und dementsprechend zu sehr sich halt an Extremen festzuhalten. Also wir, wie gesagt, haben das sehr für uns auch reflektiert. Also ne, das Buch, was wir geschrieben haben, ist quasi eine halbe Retrospektive über uns als, sag ich mal, New Work Unternehmer und wie es uns damit ging. So. Und der andere Teil ist dann Praxisbuch, da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich habe für mich so festgestellt, es gibt so diese beiden Extreme. Es gab die Menschen, zu denen haben wir auch nie gehört, die so ein bisschen New Work mit Revolution verknüpft haben. Es geht um die radikalste Veränderung von allem, was wir über Arbeit wissen. Also Führungskräfte gehören abgeschafft. Arbeit muss immer selbstbestimmt sein. Ich als Individuum entscheide immer, wie und wann ich arbeite.
Gehälter und transparent.
Gehälter werden demokratisch bestenfalls noch abgestimmt und dann transparent gemacht. Und das war natürlich nicht massentauglich, aber es gab eben so einen Moment, wo man das Gefühl hatte, ach, New Work ist jetzt die Zukunft und alle müssen sich jetzt in diese Progressivität reinbewegen. Und ich glaube, das hat langfristig, das konnte sich nicht halten. Das war irgendwann klar, dass das nicht klappen kann. Da waren wir auch aber immer sehr kritisch oder haben da versucht, pragmatischere Wege zu wählen. Und dann auf der anderen Seite, glaube ich, gab es immer mehr und mehr dann auch große Beratungen oder Architekturhäuser oder weder auch sonst so als Dienstleister unterwegs ist oder aber auch einfach Menschen in Organisationen, die eher in diese Richtung gegangen sind. Wir nennen jetzt einfach alles New Work und dann klingt es cool, ja? Also den Obstkorb nennen wir New Work, das Sitzkissen oder den schicken Meetingraum, den wir jetzt umgebaut haben, den nennen wir auch New Work. Und ja, am Ende irgendwie das coole Plakat, wo irgendwie unser Purpose draufsteht, den aber sonst keiner liest. Das nennen wir irgendwie auch noch New Work. Und dann ist natürlich die Diskrepanz so hoch, dass du eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkst, was ist eigentlich irgendwie zielführend. Und ich würde schon sagen, also ich nehme das selber an, also ich bin total selber selbstkritisch zu sagen, wir hätten auch noch mehr auf Endkundenfokus, Wertschöpfung und Datenorientierung blicken können. Aber wir haben das total oft versucht und hatten auf der anderen Seite Ansprechpartner, die gesagt haben, Leute, das ist mir egal. Ich will hier einfach ein richtig geiles Projekt machen und am Ende bestenfalls, du hast gerade schon angesprochen, ja, einen coolen Award gewinnen oder einfach mal was umsetzen, was, wo ich irgendwie stolz drauf bin. Und das sind alles Motivatoren, die sind wichtig, aber wir hätten da vielleicht auch früher sagen müssen, hey, wir machen da am Ende auch mehr kaputt, als dass wir da aufbauen durch so einen Ansatz. Und deswegen glaube ich, ist es so schade, weil dadurch, ja, New Work ist in der Krise, vielleicht ist es auch teilweise ein bisschen auf dem Friedhof gelandet, aber gerade wenn wir uns die Debatten angucken heute, ist es ja jetzt so relevant wie nie. Also jetzt diskutieren wir ja, wie Leben und Arbeit zusammenkommt. Jetzt diskutieren wir, wie Leistungsfähigkeit entsteht und wie man irgendwie Menschen mehr in Arbeit bringt. Das sind ja genau die Themen, die da drinstecken in der Debatte, aber irgendwie haben wir die vorher schon begraben und das ist echt ärgerlich. Und da, ja, können wir uns alle, glaube ich, nur in die eigene Nase fassen. Da hätte man besser mit umgehen können.
Und irgendwie hatte ich den Eindruck, gab es dann auch das Missverständnis, wir müssen einfach weniger arbeiten, damit es uns als Menschen besser geht. Ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, dass es rund um die 4-Tage-Woche gab, so nach dem Motto, endlich weniger, damit wir mehr vom Leben haben. Womit ich mal so ein bisschen überleite auch zum Thema 4-Tage-Woche. Seit wann hat euch das Thema beschäftigt und wie kam es dann auch zu der Idee, da eine Studie zu machen?
Ja, wir haben bei uns bei Intrapreneur eine 4-Tage-Woche eingeführt, ich glaube 2014. Da waren wir 5 Menschen oder so, also ein relativ kleines Team. Und der Hintergrund war nie der, den du jetzt gerade als Motivation so geframed hast, also die Frage so, okay, wie wollen wir irgendwie gesünder sein, sondern wir haben eher gemerkt, wir können nicht Kreativität und konstante Innovationsfähigkeit leisten, wenn wir uns in so einem Hamsterrad begeben, wo wir 5 Tage die Woche von 9 bis 18, 19 Uhr irgendwelche Projekte für Kunden umsetzen. Das klappt nicht. Dann verlierst du irgendwann deinen Edge sozusagen. So. Und für den bist du ja eingekauft. Und das hat uns irgendwie beschäftigt. Und dann haben wir ganz viel damit experimentiert. Wie schaffen wir diesen Edge? Haben versucht, den so, wie man das auch bei Google oder so kennt. So, es gibt dann freie Zeit oder man entwickelt bewusst Zeiträume, wo man an Innovationen arbeitet. Und das hat aber alles uns irgendwie nicht getaugt. Und dann sind wir irgendwann an den Punkt gekommen zu sagen, vielleicht ist es eher der Müßiggang sozusagen, der dich zu neuem Denken kommt. Also wenn du Zeit hast, um mal ins Museum zu gehen, ein Buch zu lesen, ein Ehrenamt zu machen, einen anderen Kontext zu sehen. Und das war eigentlich so der Einstieg zu sagen, um kreativ und innovativ zu sein, müssen wir unsere, sag ich mal, hoch operative Arbeitszeit reduzieren. Und das war unser Einstieg ins Thema. Und da hieß das noch nicht 4-Tage-Woche, da hat es auch noch niemand interessiert. Dann irgendwann, wie gesagt, hat das Xing interessiert. Dann haben wir da 2018 diesen New Work Award mitgewonnen, wo ich dann immer so scherzhaft gesagt habe, wir haben einen Arbeits-Award für weniger Arbeit gewonnen, was ja sehr, sehr skurril auch irgendwie. Genau. Und dann,
wie war denn das damals? Nimm uns da nochmal gerne mit rein in diese Veranstaltung, als ihr dann da auf die Bühne gerufen wurdet.
Da war ich witzigerweise selber gar nicht da, sondern das waren Nina und Gregor,
meine
Mitgründer.
Frei.
Genau, ich hatte wahrscheinlich frei. Ich musste wahrscheinlich arbeiten, so rum eher. Ja, ne? Ich musste wahrscheinlich so irgendwie beim Kunden irgendwelche Workshops geben. Das war insofern skurril, auch weil die Teilnehmer oder die Juroren, die man damals, die Dame, kann man ja nachgucken, wer damals Jurymitglied war bei Xing, wenn ich die heute höre, wie die heute auf LinkedIn schreiben, und wie die damals unterwegs sind, dann ist das wirklich auch wie, als hätte man die Person ausgetauscht. Und das, glaube ich, beschreibt ganz gut das Problem. Ne? Da war einfach irgendwie der Druck da. Wir wollen eigentlich einfach tolle, neue, möglichst radikale Konzepte wollen wir irgendwie auszeichnen, weil die zeigen irgendwie, wo es nach morgen hingeht. Und wir haben da nie Daten eingereicht, zum Beispiel, warum es jetzt die 4-Tage-Woche produktiver macht. Das haben wir halt gefühlt. Es war nie notwendig, dass wir das für uns bewerten mussten. In der Studie jetzt haben wir das nachgeholt. Ne? Da haben wir für die 50 Unternehmen genau geguckt, werden die produktiver, werden die adaptiver, sind die kreativer? Ja? Was hat es für Effekte auf Attraktivität? Aber es war damals überhaupt gar kein Thema. Da ging es eher nur darum, das Label quasi zu besetzt zu haben. Wie gesagt, ich will da gar nicht nachträglich irgendwie negativ drüber denken. Es war eine total gute Zeit. Aber ich glaube, das ist Teil dieser New Work Herausforderung, dass einfach damals das Thema evidenzbasiertes Arbeiten einfach unter den Tisch geschoben wurde.
Ich habe auch den Eindruck, dass diese Konferenzen, die Xing dann gemacht hatte, einmal im Jahr, die New Work Experience mit eben diesen Awards, die ja dann auch für Berichterstattung gesorgt haben. Ich glaube, dass es diese ganze New Work Bewegung gar nicht so gegeben hätte, wenn nicht auch dieses Festival das so gepusht hätte und dadurch auch so eine PR ermöglicht hätte. Denn wir sehen das ja in den Nachbarländern so nicht.
Ja. Interessanter Gedanke. Also ich würde mal sagen, man sieht es in anderen Konstellationen. Ne? Da gab es dann irgendwie andere Schlagworte sozusagen, um die sich dann so Personen bewegt haben. Aber ich glaube schon, ähnlich wie dann auch quasi das Thema, was dann um Corona kam mit hybriden Arbeiten und Homeoffice, dass auch diese New Work-Debatte davor, die auch Xing sehr unterstützt hat, eben eine starke Bubble und auch einfach eine sehr privilegierte Debatte war, ne, die sich am Ende halt auf Laptop-Arbeiter jetzt mal sehr übertrieben gesagt fokussiert
haben. Weiße Sneakers, MacBook,
genau.
WeWork.
Ja, so genau, damals. Die OMR-Menschen, die halt nicht im Marketing gearbeitet haben. So, die waren dann halt irgendwie da unterwegs. Und das ist ja schön, dass es sowas, genau, dass es sowas gibt. Aber das hat sich für mich schon immer falsch angefühlt, weil ich mich immer gefragt habe, wir müssen ja am Ende, wenn wir das ernst meinen, auch mit Purpose-Orientierung ja Lösungen finden, die für die Menschen funktionieren, also für die breite Masse. Und da habe ich einfach viel zu wenig Antworten gesehen, eine ganz lange Zeit lang, und das hat mich immer beschäftigt. Wir haben immer auch Projekte gemacht, wo wir das versucht haben, machen wir auch heute noch, wo das auch möglich ist. Es gibt immer Ausnahmen, aber eben wir haben es nie in die Breite gekriegt, und ja, das würde ich schon sagen, hat sicherlich auch mit der Gesamtwahrnehmung zu tun, die so rund um diese Zeit dem Thema halt so zugeordnet wurde.
Und dann also die Studie. Also wie ist diese Idee zu einem Projekt geworden?
Es gab eine Studie zu dem Thema aus Großbritannien, die sehr viel Aufmerksamkeit, ich glaube 2021 muss das gewesen sein, bekommen hat, auch in den deutschen Medien, ne? Weil die Zahlen einfach, die waren so heftig, dass man sich gedacht hat, das kann ja gar nicht sein. Also die hatten knapp 80 Unternehmen in ihrer Studie, haben auch 6 Monate lang geforscht und konnten dann sagen, irgendwie, weiß ich nicht, alles über 80%, ne? So 80% finden das super, 90% machen weiter, die Krankheitstage gehen um 70% zurück. Also es waren alles solche harten Schlagwortzahlen. Und natürlich war die Debatte in Deutschland direkt so, naja, Moment mal, lass uns das mal ganz genau anschauen, was davon eigentlich Wahrheitsgehalt hat. Und das kann man auch zu Recht sagen, weil diese Studien, auch die 4-Day Week Global macht, also die NGO, die da so dahinter steht, die sind schon zum Teil nicht so tiefgehend. Und man kann auch nicht genau herausfinden, ne, welche Branchen waren jetzt dabei. Waren das auch nur, sag ich mal, die Flat-White-Kollegen von gerade oder waren das andere Menschen? Und deswegen haben wir uns irgendwann mit der Frage beschäftigt, okay, wir brauchen eigene Daten, wenn wir mit dem Thema weiter arbeiten wollen. Und wir sehen ja, es gibt ein Interesse und eine Resonanz. Wer macht das denn in Deutschland? Und wie können wir das richtig machen? Und so kam der Kontakt auch zu 4-Day Week Global. Wir haben das auch in der Partnerschaft mit denen gemacht, aber haben direkt gesagt, wir müssen das eigenständig machen. Wir brauchen einen breiten Beirat, wo genauso Arbeitgebervertreter wie Gewerkschaftsvertreter drin sind. Das ist so ein bisschen vielleicht auch so eine Stärke von mir, einfach immer Netzwerke zu bauen und irgendwie Menschen zusammenzubringen. Das heißt, da habe ich mich viel mit beschäftigt. Und wir hatten, glaube ich, einfach das Glück, dass wir mit der Julia Backmann von der Universität Münster als wissenschaftliche Leiterin einfach wirklich die aller beste Partnerin an der Seite haben konnten, die man sich nur vorstellen kann, die einfach so eine Tiefe an wissenschaftlicher Qualität aufgebaut hat in dieser Studie, sowohl 2024, als wir das gemacht haben, als auch jetzt in der Folgestudie. Das ist einfach nur verrückt gewesen, wie viele Interviews die geführt haben. Die haben Fitness-Tracker verteilt, die haben Haarproben genommen, die hatten irgendwie teilweise über 20 Masteranden, die da irgendwie mitgearbeitet haben. Und diese Qualität ist einmalig auf der Welt. Also wir können wirklich sagen, wir haben die tiefsten Datenwerte rund ums Thema Arbeitszeitverkürzung, die weltweit je erarbeitet wurden. Und das ist natürlich schon eine krasse Sache.
Was war denn deine Ausgangsthese?
Meine Ausgangsthese, wie gesagt, das war, die Bewerbungen liefen Ende 2023. Und ich glaube, das war einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, weil da war eben die Krise noch nicht so voll in Deutschland angekommen. Das heißt, wir wurden überrannt mit Menschen oder Unternehmen, die da mitmachen wollten. Ich glaube, wir hatten 250 Bewerbungen oder so auf die 50 Plätze, die wir am Ende vergeben haben. Und meine These war, das wird schon klappen. Aber das wird eine ganz schön harte Arbeit und ich bin gespannt, wie Unternehmen, wie ernsthaft die nicht nur das Label wollen, sondern die Arbeit machen wollen. Und das hat sich zum Teil auch so bewahrheitet. Ne? Also am Ende der ersten Studie sind wir ja bei so knapp 75% gelandet, die gesagt haben, wir machen damit weiter. Wir haben da quasi für uns eine Lösung gefunden und wir konnten auch ziemlich genau feststellen, die Unternehmen, die nicht die Arbeit reingesteckt haben, also nicht ihre Prozesse angepasst haben, über Digitalisierung nachgedacht haben, ihre Mitarbeitenden mit eingebunden haben, an Workshops teilgenommen haben, die Zeit investiert haben, die haben am Ende auch einfach schlechtere Ergebnisse erzielt. Also am Ende, ne, die 4-Tage-Woche ist kein Schalter, den man umsetzen kann, sondern ein Veränderungsprojekt. Wie könnte es anders sein?
Welche interessanten Begegnungen hattest du während dieser Zeit? Du hast schon Friedrich Merz angesprochen, also mit der Politik ja sicherlich auch.
Ja, ich war, ich durfte im Sachsen-Anhaltinischen Landtag sprechen zu einer Anhörung zu dem Thema. Das war total spannend, also sich da auszutauschen mit anderen Praktikern, aber das ist ja auch, wird jetzt wahrscheinlich ja noch stärker nach den Landtagswahlen, aber auch einen Landtag auch schon mit großem AfD-Anteil. Also da diskutiert man dann schon nochmal auf einem anderen Level. Genau, bisschen Politikkontakt im Berliner Senat, natürlich auch im Bundestag. Da wurde immer auf das Thema geblickt, wobei man schon auch da gemerkt hat, spätestens dann 2024, so bereit für, sag ich mal, Utopien und offene Ideen, wie könnte die Zukunft der Arbeit aussehen, sind wir auch da dann noch nicht gewesen oder immer noch, sind wir auch heutzutage immer noch nicht. Genau, das war spannend, aber.
Was hat die AfD denn eigentlich für Positionen zum Thema Arbeitswelt? Da ist mir gar nicht so viel bekannt.
Also diese Leistungsdebatte, die führen die natürlich auch, ne, zu sagen, wir wollen alle irgendwie, sollen mehr leisten und mehr Geld Wohlstand zur Verfügung für die Rentner und so. Aber ich habe ehrlicherweise, und das ist ja auch das Bild, was man immer sieht, wir haben da diskutiert mit allen demokratischen Parteien und die AfD-Kollegen, unter anderem auch derjenige, der jetzt Spitzenkandidat ist, die saßen den ganzen Tag am Ende und haben im Kopf geschüttelt. Also einfach hauptsächlich gestört oder durch Abwesenheit, mentale Abwesenheit geglänzt, könnte man sagen. Ja. Also ich glaube nicht, dass es da große Debatten gibt, aber die anderen Parteien auch nicht. Und das finde ich wirklich fatal. Also wir rennen hier in ein Thema rein, 2026, wirklich noch nie so diskutiert wie eh und je. Und ich sehe keine Partei, die wirklich ein grundlegendes Programm entwickelt hat dafür, wie wir eigentlich Arbeit organisieren wollen. Die SPD wäre dafür prädestiniert aufgrund von Historie, aber es gibt zu wenig Menschen, die sich dazu wirklich mal grundlegend Gedanken gemacht haben. Herzliche Einladung dazu, das zu tun. Ich bin viel im Kontakt auch mit Menschen, die in Fraktionen da arbeiten, aber da traut sich niemand aus dem Hintergrund sozusagen. Die CDU hat einfach diese Sammlung von Ideen. Das Einzige, was man da vielleicht zu sagen kann, was wir auch in der Vier-Tage-Wochen-Studie gemerkt haben, ist das Thema Höchstarbeitszeit. Also, dass manche Vier-Tage-Wochen-Modelle einfach mit unserem aktuellen Arbeitsrecht nicht umsetzbar waren. In einer Höchstarbeitszeit könnten sie eher umgesetzt werden. Und da muss man natürlich abwägen, ist jetzt das Risiko von irgendwie Menschen werden ausgenutzt stärker als die Potenziale, spannendere Modelle zu bauen. Das will ich gar nicht bewerten. Aber ja, es fehlt an politischen Kräften, die ein wirkliches Interesse und einen Tiefgang bei diesen Themen entwickeln. Die sind mir zumindest jetzt nicht unbedingt begegnet in der Zeit.
Ich habe ja dann auch von Handwerksbetrieben schnell gehört, die das so abgefeiert haben, weil sie sofort Effekte gespürt haben, dass mehr Menschen sich bewerben. Und ein ganz pragmatischer Vorteil, der sich dann da eingestellt hat. Kann es sein, dass es in den Branchen auch unterschiedlich interpretiert wird oder auch unterschiedlich gut funktioniert?
Ja, die Herausforderung ist, dass wir das in den Daten sowohl in der ersten Studie als auch jetzt in der Folgestudie nicht sehen können. Das liegt aber auch daran, dass natürlich 45 Unternehmen nicht genug sind, um so eine Branchenselektion wirklich machen zu können. Dafür müsste man jetzt so branchenspezifische Pilotprojekte mal machen. Aber anekdotisch kann ich es natürlich sagen, auch aus der Praxiserfahrung. Und da würde ich schon sagen, bemerke ich das, dass es, das haben wir auch in dem Buch so ein bisschen beschrieben, Unternehmen, die sehr homogen sind in ihrer, sag ich mal, Organisations- und auch Personalstruktur, also möglichst junge Unternehmen, wo alle in der gleichen Lebensphase sind oder Handwerksbetriebe, wo alle die gleiche Ausbildung oder den gleichen Alltag sozusagen haben, also wo alles so ein bisschen strukturierter sozusagen ist, für die funktioniert so ein, sag ich mal, One-Size-Fits-All-System, wie die Vier-Tage-Woche mit dem freien Freitag, natürlich ganz gut, weil alle können sich darauf einigen, alle haben ungefähr die gleichen Interessen und Wünsche und deswegen funktioniert das super und dann haben die natürlich auch schnell, weil es so leicht zu kommunizieren ist, schnell positive Effekte, kriegen bessere Bewerbungen, höhere Anmeldungsstände etc. Das ist super und gleichzeitig, das haben ja dann auch viele in der Studie gemacht, das sieht man jetzt in der Folgestudie nochmal intensiver, braucht es eben viel mehr Flexibilität, wirklich passende Modelle zu entwickeln, die eben zu heterogeneren Organisationstypen passen. Also beispielsweise ne, die Kita oder ein Kita-Träger, die haben ja Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen, die dann da in einer Kita arbeiten oder in deinem Kontext in der Schule arbeiten. Ne. Da gibt es dann die Menschen, die irgendwie Familie zu Hause haben oder pflegende Personen zu Hause haben. Dann gibt es die jungen Erzieherinnen, die einfach Bock haben, irgendwie viel zu reisen. Ja. Und das muss ich irgendwie zusammenbringen. Und in dem Fall zum Beispiel ein Beispiel aus der Studie war dann eine Kita-Trägerin oder ein Kita-Träger, der entschieden hat, wir bauen einfach ein Wahlmodell. Also du kannst auswählen, willst du die verkürzte Arbeitszeit in 5 Tagen oder in 4 Tagen machen und jedes halbe Jahr kannst du dich neu entscheiden. Also total spannender Ansatz. Die können sich auch vor Bewerbungen nicht retten, obwohl nur 10% überhaupt die 4-Tage-Woche am Ende leben. Also eigentlich total spannend, dass eine Mehrheit das gar nicht für sich jetzt als relevant ertrachtet und gleichzeitig eben aber die Möglichkeit, dass man es machen könnte, dazu führt, dass man sich dann doch bewirbt und da gerne arbeiten möchte.
Das, was du schon angesprochen hast, die Antrittsrede von Friedrich Merz, da ging es ja auch um Leistung und eigentlich auch einen Appell, mehr zu arbeiten. Ich glaube, wir sind da vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt, wie das manchmal von außen aussieht. Denn du hast ja schon dargestellt, dass ihr auch den 5. Tag euch gespart habt, um am Ende mehr zu leisten. Das Ziel ist ja nicht, möglichst viel zu chillen, sondern möglichst gut zu arbeiten und dadurch auch was zu schaffen. Ne? Die Frage ist halt nur, wie sieht der Weg dahin aus?
Total. Ich glaube, sowohl die Unternehmen in der Studie als auch unsere Kunden, als auch wir selber haben ein Interesse daran herauszufinden, wie sieht eine gute und gesunde Leistungsorientierung für die Zukunft aus. Ich glaube nur, dass die Antwort sehr viel vielschichtiger ist als mehr Zeit ist gleich mehr Leistung. Also wer das heutzutage noch nicht verstanden hat, der hat auch wirklich außer ein bisschen Volkswirtschaft sich einfach noch nie ein Unternehmen von innen angeguckt, weil das ja in den meisten Fällen, außer jetzt vielleicht, wenn du wirklich, du bist das effizienteste Unternehmen der Welt, hast alles durchgeplant und es geht wirklich nur noch um die personelle Ressource und wie lange die Maschine läuft. Das ist wirklich der kleinste Teil unserer Volkswirtschaft. Aber der Großteil, der hat einfach so viel Effizienzmöglichkeiten und durch KI und Technologie so viel mehr Möglichkeiten, noch mehr sich smarter zu gestalten und smarter zu organisieren, dass das nicht mehr in Verbindung gebracht werden kann. Also es ist zu einfach zu sagen, mehr Zeit ist gleich mehr Leistung. Und das ist aber natürlich so ein einfacher Satz, ja, und der lässt sich eben gut in irgendwelchen Nebelkerzen politisch verkaufen. Und wir, würde ich sagen, sehen halt insbesondere jetzt in der Folgestudie, dass es da auch eine Alternative zu gibt. Also, dass Unternehmen das schaffen können, eben durch smartere Organisation mit weniger Arbeitszeit am Ende mehr zu leisten, also einen höheren Output zu erreichen und im besten Fall aber auch noch halt, und das ist glaube ich schon auch wichtig, gesündere und zufriedenere Mitarbeitende, die bestenfalls auch weniger krank sind und länger dabei bleiben. Und das brauchen wir ja auch. Also wir können, ich finde diese Debatte aus der Perspektive noch viel schlimmer, dass man sich eigentlich denken muss, wir wollen ja als Deutschland Fachkräfte attraktiv sein, weil wir brauchen ja die Fachkräfte von außen. Wenn wir jede Woche hier erzählen, wie faul wir alle sind und wie uns quasi durchgängig demotivieren und dann noch zusätzlich durch irgendwie Rassismus noch mehr irgendwie ins Ausschießen, dann frage ich mich wirklich, wer hat eigentlich hier irgendwie das Zukunftsnarrativ für Deutschland? Und das macht mir fast mehr Sorgen als diese Einzeldebatte, dass wir da echt einfach komplett in eine falsche Richtung steuern gerade.
Die Studie ist auch nochmal dargestellt auf einer Webseite viertagewoche.org. Das verlinken wir in den Shownotes. Da kann man sich dann auch nochmal in aller reingraben, aber kannst du uns trotzdem auch nochmal in aller Kürze darstellen, was ihr gelernt habt am Ende? Ja.
Also wir haben in der Folgestudie jetzt besonders drauf geschaut, was haben die Unternehmen gemacht, die dabei geblieben sind, also die sich entschieden haben, dass das für sie ein gutes Modell ist und weitermachen wollen. Und das war natürlich jetzt spannend. Wie gesagt, Studie Abschluss der ersten 6 Monate war 2024, jetzt haben wir 2026 und sind durch 2 Krisenjahre gegangen. Das heißt, meine Sorge oder mein Interesse war, wie funktioniert, wie krisensicher ist eine 4-Tage-Woche. Und was die positiven Erkenntnisse jetzt waren, dass weiterhin 70% der Unternehmen, die da begleitet wurden, sagen, wir haben unser Modell gefunden und wir machen damit auch weiter. Also die Krise hat uns nicht zurückgeworfen, sondern wir sind weiterhin positiv unterwegs. Und sie sehen jetzt auch so ein bisschen die mittel- bis Langfrist-Effekte, die wir auch im Ausland schon gesehen haben. Also dass eben über 50% sagen, ihre Bewerbungen haben sich verbessert. Oder dass sie eben auch sagen, hey, ne, über 90%, hey, wir haben eine gute Work-Life-Balance und wir gehen besser mit unseren Menschen um. Das ist total positiv. Und dann war meine zweite Sorge, naja, die jetzt aufgehört haben, die müssen ja total den Shitstorm in ihrer Belegschaft gehabt haben. Ne? So, wir haben gesagt, wir machen eine 4-Tage-Woche und dann sagen sie übrigens doch nicht, wir gehen wieder zurück. Und das ist natürlich auch die Angst, die viele Unternehmer haben. Boah, wenn ich mir das antue, so ein Pilotprojekt, dann habe ich mir hier einmal den Laden komplett zerschossen. Und spannenderweise ist das nicht so. Spannenderweise konnten die alle einigermaßen zufriedenstellend wieder zurückkehren in ein, sag ich mal, konventionelles Arbeitsmodell und haben uns zurückgemeldet, hey, wir haben viel gelernt, wir haben jetzt bessere Prozesse als vorher, wir konnten effektiver zusammenarbeiten und wir haben keine so negativen Effekte gehabt, dass wir jetzt irgendwie große Kündigungsraten hatten. Klar, ne, so Work-Life-Balance-Zahlen gehen zurück und irgendwie ne Zufriedenheit auch, aber das war ja vorher in der 5-Tage-Woche auch schon so. Also da hat man sich halt einfach wieder angeglichen und ich ziehe daraus, dass ich glaube, dass sich eben Pilotprojekte fast immer lohnen. Also, dass du immer den Mut aufbringen kannst, mal 6 Monate was auszuprobieren, weil du am Ende immer sagen kannst, wenn du gut kommunizierst, hey, das ist ein Test, wenn wir es nicht erreichen, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, dann gehen wir wieder zurück. Das muss hier jeder wissen. Aber den Weg zu gehen und so ein Pilotprojekt zu machen, und das zeigt jetzt diese Folgestudie, das kann man machen, dafür kann man quasi sich ermutigen lassen. Und das fand ich total positiv überraschend. Da hätte ich jetzt erstmal grundlegend nicht mit gerechnet.
Und da sind wir wieder bei der guten alten Kommunikation. Erstmal erklären, warum macht man das, zwischendurch, währenddessen begleiten und am Ende eben auch nochmal erklären, was hat's gebracht oder eben auch nicht. Und jetzt steht also euer Buch an. Mach uns doch mal ein bisschen Appetit. Wann kommt's raus? Worauf können wir uns da freuen?
Ja, sehr gerne. Also wir können auch gleich nochmal 1-2 Fakten rausnehmen aus der Studie, die natürlich sich auch im Buch wiederfinden. Hintergrund von dem Buch war, wir haben ja in der Studie nicht so wirklich auf die Praxisarbeit eingehen können, also wie man jetzt Arbeitsmodelle verändert oder wie man Arbeit flexibilisiert, sondern da ging es ja um die am Ende wissenschaftlichen Ergebnisse und wir konnten quasi darauf hinwirken mit dem, was wir getan haben. Das heißt, es war irgendwie die Idee zu sagen, wir wollen eigentlich das auch nochmal greifbar machen, damit Menschen das für sich umsetzen können und haben dann mit Murmann zusammen dieses Buch geschrieben, im Murmann Verlag, das heißt Work-Life Remix und ist quasi so ein bisschen, würde ich sagen, in der Linie der Dark Horse Playbooks, wollten wir quasi uns da weiterentwickeln. Ne? Also so wie Dark Horse das eher zum Thema Innovation und Organisation gemacht hat, wollten wir jetzt eben sagen, wir machen das Praxisbuch zum Thema Flexibilisierung und haben dann aber festgestellt, dieses Thema ist viel größer als Arbeitszeit. Ich habe ja gerade schon gesagt, das Thema Homeoffice und hybrides Arbeiten oder ortsunabhängiges Arbeiten spielt da auch mit eine Rolle. Und dann haben wir gleichzeitig festgestellt, es ist ja auch nicht nur ein Thema für Unternehmen. Es ist ja eigentlich ein Thema, was bei einem selbst anfängt. Also bei der Selbstreflexion herauszufinden, wie will ich eigentlich leben und arbeiten als Individuum und dann wie skaliere ich das sozusagen auf die Organisation. Und so kam dann die Idee, das Ganze eben Remix zu nennen und mit dieser, sag ich mal, musikalischen Mischpult-Metapher zu arbeiten. Also Grundidee des Buches ist, dass du dein flexibles Arbeiten und Leben wie an einem Mischpult selber einstellen kannst, indem du anhand von 4 Dimensionen für dich oder 5 für dich selber schaust, okay, was ist mir eigentlich wichtig, und dieses Buch begleite dich dadurch für dich selbst und dann hilft es dir aber auch, wie du das mit deinem Team oder auch, und das finde ich total spannend, mit deiner Familie machen kannst, weil ein Lebensremix hängt ja in beiden Richtungen.
Mein Problem ist ja, die Kinder drehen an den Reglern meines Mischpults.
Bei mir auch, absolut.
Jeden Tag anders.
Absolut, eben, genau. Aber das ist, fand ich total spannend. Ich habe mich dann viel ausgetauscht mit Menschen, die eben im Vereinbarkeitskontext arbeiten oder auch so Eheberatung machen, wie man denn da auch helfen kann und wie diese Verbindung sicherzustellen ist. Weil ich glaube, das ist total spannend, dass man eben am Ende sagt, der Work-Life-Remix ist nicht in Wirklichkeit nur ein Work-Remix, sondern eben auch ein Life-Remix und ich muss mir beide Seiten angucken, weil das hat ja alles Effekte aufeinander. Und dann als letzter Teil kann man das natürlich dann auch auf Organisationen beziehen und sich fragen, ja, wie gestalten wir als Organisation eigentlich eine flexible Arbeit, die uns, wie du gerade schon gesagt hast, ne, leistungsfähig macht auf der einen Seite, aber eben auch gesundes Arbeiten ermöglicht.
Wann kommt's raus?
Es kommt raus am 26. Februar 2026, weil wir ein Fan von Schnapszahlen sind. Genau, dann geht's quasi los. Das ist natürlich, so ein Buchprojekt war eine lange Arbeit, deswegen ich freue mich, also ich habe es glaube ich auch hier, endlich mal das in den Händen zu halten, ist schon was Besonderes. Sieht man das?
Gerne mal.
Kann man es hören.
Da ist es, Work-Life Remix.
Und das würde ich sagen, ist ein spannender Prozess, einfach mal sowas selber zu sehen, wie sowas entsteht und sich sowas entwickelt. Und trotzdem ist es natürlich total surreal, dass man das jetzt dann irgendwann bald in den Buchläden kaufen kann. Also da bin ich mal sehr gespannt, was das so mit einem macht.
Also bestellt euch das Buch, kauft euch das, lest das, diskutiert drüber und kontaktiert auch gerne den Carsten. Der ist nämlich jetzt wieder auf LinkedIn richtig aktiv.
So ist es. Es muss sein. Anscheinend ist das der Kanal, wo man ins Gespräch kommt. Auch der, würde ich sagen, ist ja einfach sehr herausgefordert durch irgendwie die Algorithmen, die sich ändern. Das kennst du sicherlich auch. Mhm. Aber ich glaube, es ist immer gut, irgendwie im Austausch zu bleiben und zu schauen, wie sich Themen entwickeln. Und ja, vielleicht schaffen wir ja einen Weg, wo wir das, was wir alle gelernt haben in dieser New Work Zeit, eben so übertragen können, dass das Wichtige, das, was man wirklich gelernt hat und was irgendwie bleibt, dass die Substanz, dass wir die gut mitnehmen können in die nächste Season, im besten Fall.
Zuletzt würde mich nochmal interessieren, du hast vorhin im ersten Teil des Podcasts darüber gesprochen, dass es in der Zeit, als New Work so gehypt wurde, als das auch so neu noch war, dass man da auch gerne auf extravagante, mutige, vielleicht sogar spektakuläre Unternehmen gezeigt hat, die in irgendeiner Hinsicht sich da ausprobiert haben. Ja, ihr wart jetzt in dem Thema 4 Tage unterwegs, andere transparente Gehaltsmodelle. Wir haben ja hier im Podcast auch über vieles gesprochen. Welches Unternehmen kommt dir in den Sinn, wenn du heute mal so über die Landschaft oder in die Landschaft schaust, ob man das jetzt mit New Work labelt oder nicht, aber die zumindest was ausprobieren, ja, die experimentieren, darum geht's ja auch, dass wir lernen und uns kulturell weiterentwickeln. Was findest du da gerade spannend?
Also ich finde spannend und das vielleicht ganz positiv, dass man eben von denen gar nicht viel hört, dass man die nicht kennt. Und so vielleicht so ein bisschen wie so mit so wie mit so Pokémon, die man nicht so schnell trifft, die dir nicht direkt vorbeilaufen.
Cultural Hidden Champions.
Ja, total. Ich glaube, das trifft total. Weil am Ende, ne, es geht ja nicht um den Hype, sondern es geht darum, um das Nüchterne damit auseinandersetzen. Und ne, die Unternehmen zum Beispiel, die jetzt in unserer Studie dabei waren, natürlich gibt es da ein paar, die sind ein bisschen öffentlicher und ein paar sind weniger öffentlich, aber generell gehen die einfach fokussiert und nüchtern diesem Thema nach und lösen damit ihr Problem. Und denen geht es gar nicht darum, dann irgendwie immer gesellschaftlich da irgendwie noch stattzufinden, sondern die lösen ihr Problem, vor allem ja auch in ihrer Region. Und ich glaube, ich persönlich finde es spannend, insbesondere auch in Deutschland an eher, sag ich mal, ländlichere Regionen zu gehen und dann zu erleben, wie da wirklich einfach ein ganz anderer Geist herrscht, so aufgrund dessen, wie halt Unternehmer da unterwegs sind. Wir begleiten zum Beispiel gerade ein Behindertenwerk und eine Pflegeetage in einem Behindertenwerk, die eben sagen, hey, wir wollen hier in der Region einen Unterschied machen und wirklich Pflegekräften einen neuen Arbeitsalltag ermöglichen und gleichzeitig aber natürlich auch zeigen, das finde ich total interessant, dass es bei Pflege von Behinderten eben um mehr geht als nur um Pflege, sondern eigentlich um Teilhabe und wir mit der Vier-Tage-Woche Prozesse starten können, wie wir wieder mehr Teilhabe ermöglichen können für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Und da merke ich dann, wenn ich sowas höre und diese Vision höre, die dahinter, da merke ich einfach, okay, da geht es nicht um Marketing, da geht es nicht um Buzzwords, sondern da geht es am Ende einfach nur darum, die echten Probleme zu lösen. So, und ich glaube, die gibt es fast in jeder Region. Also ich glaube, gerade Menschen, die nicht in der Stadt leben, die können dir das relativ schnell aufzählen, wer diese Orte sind. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn die einfach noch ein bisschen versteckt bleiben. Vielleicht haben wir eine andere Phase, wo wir dann diese Cultural Hidden Champions wieder sichtbarer machen, aber ich glaube gerade insbesondere mit dieser sehr hohen Polemik, die wir so täglich im Radio und im Fernsehen hören dürfen, ist es ganz gut, wenn Leute sich einfach auf ihren Stiefel konzentrieren und weiter durchziehen.
Es ist ganz interessant, dass das dann vor ein paar Jahren wirklich auch als Marketingthema genutzt wurde, auch von Konzernen, ne, die dann so das Thema Duzen zum Beispiel so ganz groß angeführt haben und damit in die Berichterstattung kamen und die Vorstände duzen jetzt und der Kulturwandel und wir geben gerne Interviews bei Presseanfragen. Es war ja ein richtiges Marketing-Tool eigentlich, das man da bewusst eingesetzt hat. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen unaufgeregter, was ja auch ganz schön ist.
Absolut. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, auch für so Themen wie die Vier-Tage-Woche, dass die so ein bisschen aus dem Feuer sozusagen kommen. Ne? Wir merken das natürlich, jetzt könnte man sagen, negativ darin, dass wir weniger Anfragen bekommen zu dem Thema. Aber ich merke es positiv, dass die Anfragen, die kommen, da ist eben Ernsthaftigkeit dahinter. Die haben sich gefragt, hilft es mir oder hilft es nicht? Sie haben für sich entschieden, könnt mir helfen, wir wollen es jetzt mal ausprobieren. Und dann macht es auch viel mehr Spaß, weil man dann das Gefühl hat, okay, da will wirklich jemand wirklich ein Problem lösen für sich. Ne? Und ich glaube, so, das wäre meine Antwort für alle, eben insbesondere dann für Menschen, die auch im Bereich HR und People und Culture arbeiten, ne, und die sich ja dann oft mit solchen Sachen beschäftigen. Weniger auf den Hype blicken und mehr halt auf die Problemlösung und die evidenzbasierte Problemlösung zu schauen. Ich glaube, dann kommt man auch immer auf die besseren Lösungen. Und also, wenn es Probleme darum gibt, das Ganze dann noch schön zu verpacken, da gibt es ja Menschen wie dich oder auch uns, die dann am besten nochmal irgendwie da auch ein schönes Label für finden. Aber das sollte halt nicht die erste Frage sein, sondern halt eher die vierte oder fünfte.
Ja. Sehr schönes Schlusswort, Carsten. Eine allerletzte Frage habe ich aber noch. Welches Buch hat dir zuletzt gut gefallen, das du nicht geschrieben, aber gelesen hast?
Ich hatte viel Kontakt die letzten Monate mit Guido Zander. Deren Bücher du oder vielleicht auch schon mal gesehen oder gelesen hast. Der hat ja auch ein Buch zur Vier-Tage-Woche geschrieben und hat jetzt ein Folgebuch geschrieben, das heißt Die faulen Deutschen.
Ja, habe ich schon von gehört.
Und wichtig ist vielleicht zu sagen, es geht in dem Buch nicht darum zu beschreiben, wo wir alle faul sind, sondern eher mit diesem Mythos aufzuräumen. Und ich bin immer ein großer Fan von Büchern, die es schaffen, ja auch datengetrieben solche Mythen aufzulösen, weil man ja oft dann in solchen öffentlichen Debatten gar nicht die Zeit hat, Sachen wirklich zu verstehen. Man wird dann einfach nur konfrontiert mit irgendwelchen Zahlen. Genau, und das kann ich empfehlen. Man muss einmal quasi über den Titel hinweg springen. Also ich glaube, es gibt viele, die sich nicht gerne ein Buch kaufen wollen, wo irgendwie über ihre eigene Faulheit, angebliche Faulheit geschrieben wird. Genau, aber wenn man darüber hinweggeht und wirklich sagt, ich will verstehen, was die Materie ist, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
erregt auf jeden Fall Aufmerksamkeit, der Titel, und damit auch Neugier. Und das ist ja auch wichtig bei einem Buchtitel. Danke für den Tipp. Schön, dass du wieder da warst, Carsten. Bleib gesund, viel Erfolg euch und alles zum Buch, wie gesagt, in den Shownotes und zur Studie.
Das wünsche ich dir auch.
Also in diesem Sinne.
Danke für die Einladung.
Mach's gut.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.